ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zum Gefährlichen Gedanken. Sie sind wahrscheinlich in diesem Moment mit einem Satelliten verbunden, mindestens einem, denn Ihr Mobiltelefon nimmt beim Einschalten Kontakt zu einem Satelliten auf. Gewissermaßen ist das All ohnehin der Arbeitsplatz von etwa 17.000 Beschäftigten in 120 Unternehmen in der Berliner Region. Das Geschäft mit dem All oder im All wird auch New Space Industrie genannt und damit beschäftigen wir uns heute im weitesten Sinne, den Irene Selvanathan. Sie ist studierte Ingenieurin, aber vor allen Dingen hat sie das Unternehmen Neurospace gegründet und entwickelt mit ihren Kolleginnen und Kollegen kleine und günstigere Mondfahrzeuge. Der gefährliche Gedanke heißt, der Goldrausch dieses Jahrhunderts geschieht auf dem Mond.
Wir haben besondere Mondrover gebaut, die jetzt nicht nur einfach nur langsam vor sich hinfahren, sondern wir haben besondere Drive-Systeme entwickelt. Die sollen vor allem die Astronauten unterstützen vor Ort. Plan ist, sowohl von den Chinesen als auch von der NASA, also von den Amerikanern und auch noch vielen anderen, dass bis 2030 eine Mondbasis steht. Und das kann nicht alles alleine von Menschen gewartet werden oder aufgebaut werden, sondern man braucht Roboter und zwar jede Menge.
Irene Selvanathan ist da. Sie ist studierte Ingenieurin und zwar ursprünglich angefangen hat sie mit Licht- und Solartechnik, später Mikrowellen- und Hochfrequenztechnik studiert. Sie hat 2015 bis 2020, das ist wichtig für unser Thema heute, beim Raumfahrtunternehmen Exolaunch gearbeitet, ist heute beschäftigt bei FTI Engineering in Wildau bei Königs Wusterhausen. Da geht es um die Verbindung von KI mit Flugsicherheitstechniken, aber vor allen Dingen hat sie das Unternehmen Neurospace gegründet, ist selbstständig damit und entwickelt Mondfahrzeuge. Frau Selvanathan, wie habe ich mir das vorzustellen? Sie saßen damals in Ihrem Jugendzimmer in Lichtenrade und konnten sich überlegen, während im Hintergrund Metallica-Musik lief von Ihrer Lieblingsband, lese ich jetzt noch 2, 3 Bibeltexte, damit ich in der Methodistengemeinde in Langwitz nicht abstinke, wenn ich da mit meiner Mutter hingehe? Oder beschäftige ich mich mit Fachliteratur über das All? War das so? Also standen Sie häufig vor dieser Entscheidung?
Eher weniger. Ich glaube, ich war da so ein bisschen mehr der Träumer. Deswegen hat mich auch keiner ernst genommen. Ich fand das toll. Ich fand Technik toll. Ich habe Sachen repariert zu Hause. Aber geträumt habe ich immer von Science-Fiction und Raumfahrt.
Sie haben, weil Hochfrequenztechnik, nach allem, was ich darüber gelesen habe, und ich habe das vor allen Dingen gegoogelt, um mir nochmal bewusst zu machen, was das bedeutet, das ist alles andere als einfach. Und dass Sie sich auf diesen Weg begeben haben, deswegen reden wir drüber, ist sehr erstaunlich, weil Sie ursprünglich einen Realschulabschluss gemacht haben und dann sogar das Abitur nachholen mussten zwangsläufig. Wieso haben Sie das entschieden? Also was wussten Sie, in welchen Fächern Sie stark sein könnten?
Es war früher schon Naturwissenschaft gewesen, aber über die Zeit, da gerät man immer mehr in diese Mädchen und Jungen sein. Und als ich zum Abi gewechselt habe, da war ich noch recht stark in den Naturwissenschaften. Es hat erst da aufgehört, weil man dann ziemlich verhätschelt wurde als Mädchen. Und ja, das ist halt irgendwie leider immer noch ein Thema. Es nimmt auch nach wie vor ab, der Frauenanteil.
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Weil ja. Sie haben, glaube ich, da gesessen als eine von 20 Frauen unter 400 Studenten. Ja. Das ist eigenartig. Sie sind 43 Jahre alt. Das heißt, Sie gehören zur... Ich wollte jetzt einfach charmieren, weil man kann dann das zweierlei ausrechnen, wenn man 1980 den Geburtstag liest. Sie sind also noch eine junge Frau und als Sie an der Universität waren, hätte man eigentlich annehmen können, gibt es moderne Zeiten, zumal in Südostasien gibt es mitunter mindestens hälftig, wenn sogar nicht eine weibliche Mehrheit bei IT-Studiengängen beispielsweise. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, woran das liegt? Also wenn Sie jetzt an Freundinnen denken, interessieren die sich dafür, was Sie beruflich machen, womit sie sich sogar selbstständig gemacht haben?
Also ich finde es ja alle ganz toll und bewundern das, sagen immer wieder selber, ich könnte das jetzt nicht hinkriegen und das ist das Problem, weil sie von sehr früh an schon eingeredet bekommen, dass Technik nichts für sie ist. Ich hatte das Glück gehabt in meiner Familie, dass meine Eltern da eher das Gegenteil gesagt haben, also dass ich ruhig Ingenieurin werden soll oder mich auch wirklich auf basteln gelassen haben, auch wirklich mit Werkzeug arbeiten gelassen haben Und da kam das nie raus. Meine Schwester ist auch Physikerin. Und deswegen ist das jetzt, war nicht bei uns das Thema gewesen. Aber sobald man in der Schule war, war das was ganz anderes. Ich erinnere mich auch daran, dass einer unserer, sag mal, Abteilungsleiter aus der Schule gesagt hat, als ich gesagt habe, ich studiere jetzt Elektrotechnik, ganz stolz. Meinte er, ja, das ist aber enttäuschend. Ich dachte, sie machen sowas wie ein Mädchenfach wie Archäologie. So. Ich fand das wiederum enttäuschend, aber ich habe es auch durchgezogen, trotz allem. Es war nicht einfach.
Angeblich hat Ihnen Ihre Schwester einen Stups gegeben, weil die gesehen hat, wie Sie alle möglichen Geräte reparieren. Und dann hat Ihre Schwester das gesagt, was Ihnen offenbar selbst jetzt nicht total nahe lag, nämlich mach das doch.
Ja, sie sagte, warum studierst du nicht Elektrotechnik, wenn ich schon da sitze und Videorekorder repariere? Was ist so das Letzte, worauf man kommt, wenn man die ganze Zeit so eingeredet bekommt, so, das ist mädchenhaft und das ist junghaft und man selber auch gar nicht an sich glaubt. Ich war eher von mir überzeugt irgendwann, dass ich doch nicht so gut Mathe kann, dass ich doch nicht so gut Physik kann oder Naturwissenschaften, obwohl ich das sehr geliebt habe. Und es ist halt schade, dass es einen so genommen wird mit der Zeit irgendwie. Und man merkt auch, dass man da dann Jungs sehr früh schon viel mehr zutraut und bei Mädchen immer mehr so in diese Richtung drückt. Und das habe ich sehr häufig gehört. Wir machen immer wieder auch so MINT-Betreuung. Wir unterstützen Schülerinnen, Studentinnen immer wieder mal. Und man hört immer wieder dieselben Geschichten. Also es ist halt so, dass Mädchen sich einfach über die Zeit immer mehr, weil es auch im Fernsehen so gezeigt wird, für Pferde, für Haare, für Make-up und alles Mögliche mehr interessieren. Das ist halt weiblich, das ist schön. Und das andere, technische, das ist nichts, womit man in dem Moment strahlen kann, als Mädchen vor allem.
Das ist tatsächlich ein schwer erklärliches Thema für diejenigen, die diese Abkürzung selten gehört haben. MINT steht für Mathematik, Ingenieurs, Naturwissenschaft und Technik. Also das sind diese Fächer, wo in Deutschland schon lange, lange Zeit verzweifelt gegen das angekämpft wird, was Sie gerade schon gesagt haben. Jetzt kommen wir aber dazu, dass Sie sind Elektrotechnik-Ingenieurin, Sie sitzen aber nicht vor einem Sicherungskasten eines Wasserkraftwerks und sagen so, das könnte man besser machen oder eine riesen Solaranlage, sondern Ihr Thema ist das All. Und unser gefährlicher Gedanke, der Goldrausch dieses Jahrhunderts geschieht auf dem Mond, der hat ganz unmittelbar mit dem zu tun, was Sie auch als Unternehmerin tatsächlich unternommen haben. Vielleicht erklären Sie uns, warum Sie der Meinung waren, es braucht in Berlin und Brandenburg eine Firma, die kleine Mondfahrzeuge entwickelt.
Wir haben uns angeguckt, was in der Welt so passiert. Das Unternehmen habe ich mal gegründet 2020 im März, kurz vor Corona. Da wusste man noch gar nicht, was alles so passiert mit Lockdowns und was da alles auf uns zukommt. Wir hatten noch ein anderes Thema, was eher mit KIs zu tun hatte und Verbindung von Space und Auswertung. Und dann kam der Lockdown und es passierte nichts. Und dann hatte ich irgendwann geschafft, einen Angel-Investor dazu zu holen. Und dann habe ich mich mit ein, zwei Leuten von meinem alten Team getroffen und wir wollten wissen, wo kann man noch hin? Was kann man noch machen, was anders ist als das, was bereits existiert? Und vor allem jetzt hier in Deutschland. Und wo ist das Interesse aber dennoch da? Also wo entwickelt sich die Raumfahrt hin? Und da sieht man halt ganz viel, vor allem in Richtung Amerika, China, Japan, dass die alle zum Mond wollen. Also sie wollten eigentlich alle zum Mars, haben aber festgestellt, dass sie diesen Umweg über den Mond brauchen.
Nur eine Frage noch, habe ich das gerade richtig verstanden, Frau Savannah, dass Sie gesagt haben, ein Angel-Investor. Ja. Was ist ein Angel-Investor?
Das ist jemand, der bereit ist, in einem jungen Unternehmen, das jetzt gerade entstanden ist, Investitionen, also Form von Geld vor allem, zur Verfügung zu stellen, vor allem Risikokapital, weil er kann kaum voraussagen, wohin sich das Unternehmen entwickelt. Also es ist wirklich hochriskant, was er macht und deswegen ist aber als Startup sehr darauf angewiesen, dass man Angel-Investoren hat, dass man jemanden hat, der von Anfang an einen unterstützt, auch vor allem finanziell.
Da können wir gleich besprechen, warum der Angel-Investor beruhigt durchatmen kann, denn Ihr Unternehmen hat es geschafft, und zwar in einem sehr, sehr hastigen Antragsverfahren, dass Sie an der Artemis-2-Mission im kommenden Jahr, September 2025, beteiligt sind als deutsches oder Berliner Start-up-Unternehmen. Da kommt noch nicht das Mondfahrzeug zum Tragen, sondern wird es ein Kleinstsatellit geben. Jetzt, die Artemis-Mission ist die erste bemannte Mondmission nach 1972. Da war Apollo 17, das war die letzte Mondmission. Da habe ich mich gefragt, aber es gab doch Gründe, warum man nach 1972 gesagt hat, da fliegen wir jetzt nicht mehr hin. Die Apollo-Missionen haben ja vergleichsweise viel Wissen über den Mond zusammengetragen. Könnte das nicht sein, dass das heute einfach nur so ein sehr, sehr teurer Spaß für so Trekkie-interessierte Menschen wie Sie ist?
Ja, es hat sich mittlerweile geändert. Also während der Apollo-Mission war es vor allem wichtig, dass man so eine politische Überlegenheit demonstriert. Da ging es ja vor allem um den Kalten Krieg und die Positionierung des Westens sozusagen. Da wollte Amerika vor allem ganz vorne dabei sein und hat, ich hatte mal irgendwann nachgelesen, 5% des Haushaltsbudgets ausgegeben für die Raumfahrt. Es war denen unglaublich wichtig, sich politisch da zu positionieren. Und der Weltraum, der wird bis heute als eines der wichtigsten Sachen angesehen, als eine Art Überlegenheit. Dass er im Grunde auch mehr oder weniger die Technologien auf der Erde beherrscht. Es ist aber so, dass man damals auch wahnsinnig viel Risiko eingegangen ist. Also man hat ja im Grunde, ich würde nicht sagen, weniger Wert auf das Menschenleben gelegt, sondern man hat erstmal daraus erst gelernt, wie kompliziert und komplex das Ganze ist, wie viel auch daneben gehen kann, diese Iteration. Deswegen gibt es nicht ohne Grund all diese ganzen Standards von NASA, ESA und so weiter. Und da war einem das Politische viel wichtiger. Mittlerweile sieht man, dass es geopolitisch doch wieder was ausmacht, dass es wichtig ist. Der Mond verfügt über wichtige Ressourcen, ist aber auch etwas, was man ein Gateway nennt. Erstens, man kommt einfach zum Mond hin und zweitens, von dem Mond wieder wegzukommen, ist auch viel einfacher. Also um es zu beschreiben, man brauchte damals so eine riesige Saturn-5-Rakete oder jetzt die SLS-Rakete oder ja auf jeden Fall etwas ziemlich Großes mit viel Treibstoff, um überhaupt diese Gravitation der Erde zu überwinden. Wenn man vom Mond wieder wegkommen will, dann braucht man eine Kapsel, wie auch bei den Apollo-Missionen. Das heißt, es ist schon vorteilhafter, von dort aus zum Beispiel den Mars zu besiedeln. Man möchte auch hier den anderen nicht den Vorteil überlassen. Deswegen hat Amerika zum Beispiel diesen Artemis-Akkord aufgesetzt. Die wollten nicht zu sehr die Oberhand nehmen, wollten aber sagen, dass wir hier uns auf Völkerverständigung einigen. Man teilt die Ressourcen, man teilt die wissenschaftlichen Entdeckungen.
Lassen Sie uns da gleich nochmal drüber sprechen. Nur, Frau Savanata, wenn Sie jetzt als studierte Hochfrequenztechnikerin, ist Ihnen da nicht gelegentlich flau geworden, wenn Sie gesehen haben, mit welchen primitiven Mitteln aus heutiger Sicht tatsächlich zum Beispiel die Mondlandung stattgefunden hat? Das kann man sich ja noch angucken, die Kapsel. Da hat man ein bisschen das Gefühl, das hätte so eine Jugendgruppe aus Alufolie da ein bisschen zusammengefrickelt. Zumal, das wird ja auch immer wieder betont, die Rechenleistung der sogenannten Computer an Bord der Apollo-Kapseln, die hatten ja längst nicht die Rechenleistung, die heute ein Telefon hat.
Ja, absolut. Es ist halt auch so, und man hat damals halt, wie gesagt, viel riskiert. Man hat unglaublich viel Manpower investiert, die ja das händisch gerechnet haben. Und deswegen gab es halt diese hohen Kosten. Es ist heute weniger, die Kosten sind bei weitem nicht so hoch. Es dauert auch teilweise länger, um sowas zu entwickeln, weil man viel mehr auf Sicherheit setzt auch mittlerweile. Also jetzt nimmt man sich doch noch mal ein Jahr mehr Zeit. Und damals war es ein Wettbewerb. Das ist halt so. Und da hat man einfach viel riskiert. Ja. Ist auch viel schief gegangen.
Dieses händische Rechnen haben sehr oft viele Frauen erledigt. Ja, ja. Da gibt es auch tatsächlich einen fantastischen Spielfilm genau über das Thema. Also die Frauen, die letztendlich das Rechnerische, das physikalische Rückgrat der diversen All-Missionen der NASA waren. Jetzt kommen wir aber mal darauf, was Sie im kommenden Jahr für eine Rolle spielen werden. Also wir müssen dazu sagen, Artemis 2 ist nicht so gedacht, dass es auf dem Mond landet. Es ist aber auch mehr als beispielsweise Richard Branson von Virgin gemacht hat, wo viele Leute sagen, der hat noch nicht mal richtig Raumfahrt gemacht. Also es ist also eine amtliche Mission, die aber nicht landen wird. Warum nicht? Und was geschieht, während dieses Ding nicht landet, mit der Technik aus Berlin, also mit ihrer Technik von Neurospace?
Genau. Es ist wie bei den Apollo-Missionen auch, dass man über diverse Iterationen sozusagen die Technologie auch entwickelt und dann auch Tests macht. So gab es Artemis 1 und Artemis 1, da wurde die Orion-Kapsel getestet, unbemannt, um das Risiko zu minimieren. Da hat man schon mal die Manöver ausprobiert, dann war das alles erfolgreich, hat aber auch diverse Probleme entdeckt und deswegen wurde jetzt auch Artemis 2 nochmal um ein Jahr verschoben. Und jetzt geht es halt darum zu testen, ob die Kapsel manövrierfähig ist, auch mit einer bemannten Crew. Und da wird es so ein Flyby, nennt man das. Also die werden sich einmal Schwung holen um die Erde, um dann einmal den Mond zu umkreisen. Und das ist schon mal ein ganz besonderer Test, das ist bemannt bis dorthin überhaupt geschafft hat. Das ist auch genauso auch bei Apollo geschehen.
Ist das eigentlich, das ist eine zugegebenermaßen kindische Frage, ich stelle sie trotzdem, wenn man auf der anderen Seite des Mondes ist, das gilt ja als abgeschnitten von allem. Als Hochfrequenztechnikerin müssen Sie mir da sagen, das ist für Sie heute einfach, Kontakte aufzunehmen auf der anderen Seite des Mondes? Ist das so?
Nein. Absolut nicht.
Absolut
Nein.
nicht?
Nein. Also es ist halt alles schwierig. Also aktuell existiert ja auch kaum etwas, was Kommunikation erlaubt. Also man muss erstmal zuverlässige Satellitensysteme aufbauen um den Mond herum. Und dann kann man überhaupt kommunizieren. Das ist wie bei der Erde auch. Da braucht man mindestens 3 Satelliten, damit man das überhaupt umspannen kann. Und Problem ist immer, wo Schatten ist, fällt keine Sonne hin. Das heißt, es ist der einzige Energielieferant, der fehlt dann. Und deswegen ist es nicht einfach auf dahin. Daher, man sucht Missionen so aus, dass man erstmal ein bisschen Sicherheit hat. Also dort, wo vor allem kein Schatten da ist und wo der Tag länger andauert, wie zum Beispiel der Südpol oder ähnliches.
Aber ich habe doch immer mitbekommen, dass gerade Astronauten so wichtigtuerische Videobotschaften die ganze Zeit eigentlich sind. Man hat das Gefühl, die haben gar nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit Videobotschaften aufzunehmen. Die kommen doch auch bei der Erde an. Wie können Sie dann sagen, es ist schwierig?
Also die Astronauten jetzt, Sie meinen die von der ISS, genau. Die sind natürlich erdnah. Da sind ja ganz viele Satelliten. Es ist ja unglaublich viel, was da oben los ist. Da ist es überhaupt kein Problem, da die nächste Bodenstation zu erreichen. Es sind ja immer zwischen 450 und 650 Kilometer. Da treibt sie sich herum. Da ist genug in Sichtweite, wo man hinkommt, ja.
Also anders beim Mond haben wir jetzt schon tatsächlich gelernt. Sie haben gerade gesagt, man hat den Mond eine Zeit lang übergangen und hat sich überlegt, nein, wir möchten ja zum Mars. Das würde 9 Monate dauern, die Reise womöglich. 9 Monate hin und 9 Monate zurück. Diese Pläne, die zwischendurch so ehrgeizig klangen, sind die erledigt oder sind die nur auf die Seite gepackt? Weil sie, so wie Sie es formuliert haben, klingt es so, als wollte man jetzt erstmal auf dem Mond probieren.
Ja, ich würde sagen beides. Es gibt natürlich die ambitionierten Leute, die nach wie vor eine Kolonialisierung des Mars vorsehen und eher wichtiger sehen, weil es erdähnlicher ist, alles ein bisschen stabiler. Der Mond ist immer noch sehr speziell, aber man hat auch festgestellt, wie gesagt, es als Basis ist es einfacher, weil man vor allem sehr schnell dorthin kommen könnte. Also im Idealfall dauert 2 Tage. Ja, selbst wenn es dann eine Woche dauert oder so, man kann schnell handeln. Und das ist dann alles weniger gefährlich. Man kann erstmal üben, was es bedeutet, in so einer Umgebung zu leben, so eine Basis aufzubauen. Ich glaube, da müssen erstmal ganz viele andere Fragen geklärt werden. Aber ich glaube, es ist bei keinem vom Tisch. Es wird nach wie vor auch geforscht und der Mars ist nach wie vor interessant.
Jetzt haben Sie ja dieses Fahrzeug entwickelt, also dieses kleine und damit günstigere Mondfahrzeug. Ich hatte es gerade aber schon gesagt, an der Artemis 2-Mission sind Sie aber insofern beteiligt, als dass es da, ich glaube, so habe ich es gelesen, einen Auswurfsatelliten gibt. Also einen Satelliten, der mehr oder weniger, naja, kann man das so sagen, aus dem Raumschiff rausgeworfen wird?
Ja. Genau, so sieht's aus.
Also wirklich so Klappe auf, zack, raus. Yeah. Ja, und dann kann dieser Satellit was denn?
Genau, also hier hatten wir einfach überlegt, als wir diesen Slot bekommen haben, was es für Möglichkeiten gibt. Es ist ein sehr rascher Slot sozusagen. Man hat nicht viel Zeit, etwas zu unternehmen. Und wir dachten, weil der Satellit in so einer großen Entfernung herausgeworfen wurde, ist das Beste natürlich zu gucken, wie unsere Rover Einzelkomponenten, vor allem die elektronischen, darauf reagieren. Also einmal durch diesen Strahlungsgürtel durch. Diese Strahlung sind sehr toxisch für elektrische Systeme, also nicht nur für den Menschen. Es gibt etwas, das nennt man Single Event Effekt. Das ist wie so ein kleiner Blitzeinschlag, der in die Elektronik reingerät dann.
Das heißt, wenn ich das jetzt beziehe auf das, was Sie vorhaben, nach dem, was Sie jetzt konstruiert haben, könnte das sein, dass dieser Rover mehr oder weniger in diesem Mondstaub aufknallt und ist schon beim Aufprall kaputt. Also ist schon ruiniert durch diesen Quasi-Blitzeinschlag.
Genau, wenn er einmal durch diese Strahlungsgürtel durchgeschickt wird, kann es durchaus sein, wenn man da nicht die richtigen Mechanismen trifft, dass er dann Defekte hat. Also er wird nicht kaputt sein, aber er kann durchaus irgendwelche Defekte haben, weil was passiert ist, dass es vor allem auf Programmierung und so Einfluss hat. Wir haben ja so ganz viele Bits sozusagen wohl als Speichermedien. Man redet dann von Bitkipper zum Beispiel, dann ist auf einmal eine ganz andere Sprache am Ende rausgekommen, weil an einer Stelle etwas kaputt ist und dann wären die Nullen zu Einsen oder umgekehrt. Solche Sachen könnten dann passieren. passieren. Deswegen ist es für uns einfach großartig, sowas mal zu testen.
Ich würde dann ja annehmen, das sage ich immer nicht vergessen, aus der Perspektive eines Menschen, der mitunter mit seinem Ceran-Kochfeld bedienungsmäßig überfordert ist. Also, aber eigentlich denke ich doch, Sie müssten doch so viele Informationen zusammen haben, dass Sie wissen, aha, die Umgebung ist toxisch, aha, das sind die Phänomene, die kommen werden. Das heißt, Sie müssten aber eigentlich in der Lage sein, ein ja, mondtüchtiges Fahrzeug jetzt schon zu konstruieren mit dem, was Sie wissen können.
Ja, theoretisch. Man kann alle Tests hier auf der Erde auch machen und reproduzieren. Das machen wir auch schon. Wir machen auch Strahlungstests hier auf der Erde. Es ist immer noch mal was anderes, aber eine Mission zu haben, wo man das Ganze, man nennt es On-Orbit Verification, dass man dann im Orbit das noch mal guckt. Das ist auch Flight Heritage oder so, sagt man auch dazu. Das heißt, es hat so eine Flugerprobung und man kann dann sich wirklich sicher sein, da passieren dann alle Sachen auf einmal von unterschiedlichen Richtungen. Und all diese Ideen, die wir hatten, um das Ganze zu schützen, funktioniert auch. Und das ist halt, solche Missionen sind sehr selten schon gar nicht möglich in sowas, so einen weiten Orbit, wie wir den jetzt machen dürfen.
Nochmal, es werden natürlich Leute in Zweifel ziehen. Hier in unserem gefährlichen Gedanken war Frau Boetius zu Gast, Meereskundlerin, die uns darauf hingewiesen hat, wie viele Teile der Tiefsee vor allen Dingen unerforscht sind, dass man sich auf manche Existenzen überhaupt keinen Reim machen kann. Und dann, natürlich könnte man jetzt, wenn es sowas noch gäbe, wenn wir in so einem Debattierzirkel wie im 19. Jahrhundert bei der Royal Geographical Society zusammen, könnten wir sagen, ist das überhaupt sinnvoll? Ist das überhaupt sinnvoll, was uns Frau Silvanathan hier erzählt? Können wir das nicht lassen? Weil wir wissen, wir waren ja auf dem Mond, damit haben wir das ja erreicht. Jetzt kümmern wir uns doch erstmal um das, was unmittelbar anliegt. Was ist dann Ihr Gegenargument?
Also das wichtig ist, das ist ein neues Forschungsobjekt als solches, aber vor allem, es birgt da so viele Antworten, auch von der Entstehungsgeschichte, alles, was da eingeschlagen ist, alles mögliche an Ressourcen, die dort zu finden sind. Es ist für die Menschheit wahnsinnig wichtig, weil es gibt auch viele Antworten zurück. Gleichzeitig, wie jetzt beschrieben, die Technologien, die man dafür entwickelt und die Möglichkeiten, die sie schaffen, bringen auch wieder etwas für die Erde zurück. Man kommt auf manche Ideen gar nicht, wenn man sich einfach nur hinstellt und sagt, jetzt will ich etwas entwickeln für besonders hohen Strahlungsschutz. Man kann das erstmal noch gar nicht so rechtfertigen. Wenn man es aber anhand so einer Weltraummission macht, wo man dem Ganzen gar nicht umgehen kann, dann kommt man auf einmal auf Methoden und Lösungen, die unglaublich hilfreich sein können, auch für die Erde. Das sind einige Sachen, es gibt noch viel, viel mehr. Ich denke mir aber auch gleichzeitig, dass man bedenken muss, dass jetzt so viele Länder daran teilnehmen, das machen. Also es gibt so viel Geld, was man auch für alles andere auch ausgibt. Es ist aber auch wichtig, hier mitzuhalten, sei es jetzt sowas wie ja, Medizin, Gentechnik oder auch Radioaktivität, dass man da ruhig Geld auch ausgeben muss in der Forschung. Weil es machen ja so viele andere aus anderen Ländern. Man hat es ja gar nicht unter Kontrolle. Nur wenn man selber aus moralischen Gründen darauf verzichtet, bedeutet nicht, dass man dann frei ist von jeder Gefahr, sondern im Grunde muss man genau dann auch weiter forschen. Vor allem kann man es auch viel mehr kontrollieren. Es ist auch super wichtig, wohin sich das Ganze entwickelt. Weil wichtig ist, die anderen hören deswegen nicht auf, nur weil man selber das für sich entschieden hat.
Aber ich nehme diesen Begriff, den ich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelernt habe, das lunare Schürfen, also das Schürfen auf dem Mond. Man verspricht sich, Sie versprechen sich, deswegen sind Sie womöglich an einem Goldrausch beteiligt, Sie versprechen sich, dass man auf dem Mond Rohstoffe abbauen kann, die man auf der Erde verwenden kann.
Ja, das ist eine Sache oder man kann es anders sehen. Diese Rohstoffe kann man auch dann weiterverwenden auf dem Mond und auf dem Mars. Also man kann es auch abkoppeln als sozusagen eine neue Wirtschaft, also die Wirtschaft des Mondes. Und hier zum Beispiel, wenn man halt Container braucht oder Kapseln, die einfach nur Rohstoffe wieder zurücktransportieren, kann man die aus den Rohstoffen des Mondes vor Ort herstellen mit den Sachen, die dort vorhanden sind. Also wenn da Wasser abzubauen ist, hat man schon mal eine andere Art von Energiequelle. Daraus kann man auch Treibstoffe erstellen. Das heißt also, man könnte im Grunde alles, um dann den Rücktransport zur Erde zu gewährleisten, aus dem Mond heraus schaffen.
Aber das, was Sie jetzt sagen, das ist Science Fiction. Weil das ist nicht, das hat ja mit der Realität im Moment, aber ja. Liegt da irgendwo ein Stiefel von Buzz Aldrin rum, von der Apollo-Mission, dann ist da dieser ganze Staub, von dem ich auch gelernt habe, der Mondstaub ist aggressiver als wir uns das vorstellen. Das ist gar nicht so ein schöner, pulveriger, sondern aggressiver Staub, auch gefährlich für Ihr Fahrzeug. Das ist natürlich alles womöglich nicht mal in Ihrer Lebensspanne zu realisieren.
Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht realistisch ist oder nicht zu sehen ist, weil man kann diese Entwicklung gar nicht vorhersagen. Das ist doch genauso wie mit Fernsehen, mit Radio, mit Handys, mit so vielen Sachen, selbst kleine Sachen in der Technologie. Ich habe zum Beispiel für Galliumnitrid-Technologien gearbeitet in einem Halbleiterinstitut. Das war der Werkstoff, der letztendlich in der Lage war, blaues Licht als LED zu produzieren. Und damit war viel, viel mehr auf einmal lösbar gewesen. Diese ganzen Flatscreens und so weiter waren dann auf einmal möglich, weil man jetzt Rot, Grün und Blau herstellen konnte in kleinen LEDs. Auch die Hinterbeleuchtung und all sowas, das ist, hat nochmal für einen Schub der Miniaturisierung gesorgt. Und ich weiß noch, ich hatte von meinem Papa zum Abitur hin eines der ersten Farbdisplay-Handys bekommen. Und mich hatten alle möglichen Leute aus der Uni und so gesagt, was ist das für ein Quatsch? Wozu braucht man ein Farbdisplay für ein Handy und was es da für Funktionen hat. Und wirklich ein Jahr später hatten sie die alle. Und deswegen, ich glaube, die Entwicklung ist extrem schwer vorherzusagen. Und
aber deswegen, Sie müssen ja eine Prognose abgeben, ja, weil da dieser Angel-Investor ist. Sie wollen andere Investoren haben. Unter welchen Umständen könnten Sie denn mit Ihren Mondfahrzeugen reich werden? Wenn wir Goldrausch sagen, heißt das Reichtum, Glück, Fortune.
Genau. Also wir haben besondere Mondrover gebaut, die jetzt nicht nur einfach nur vor sich hin, langsam vor sich hinfahren, sondern wir haben besondere Drive-Systeme entwickelt. Die sollen vor allem die Astronauten unterstützen vor Ort. Plan ist, sowohl von den Chinesen als auch von der NASA, also von den Amerikanern und auch noch vielen anderen, dass bis 2030 eine Mondbasis steht. Und das kann nicht alles alleine von irgendwelchen Menschen gewartet werden oder aufgebaut werden, sondern man braucht Roboter und zwar jede Menge. Auch um das Ganze überhaupt auch ungefährlich zu machen, zu finden und immer wieder nach neuen Quellen zu finden, von Wasser bis hin zu auch Sauerstoff. Auch das war eine Diskussion gewesen bei so einem Meeting, wo ich mal war, wo dann die NASA in die Runde gefragt hat, was ist wichtiger, Sauerstoff zu finden oder Wasser? Und all solche Fragen.
Und was ist die Antwort?
Sie kamen auch selber nicht so wirklich drauf. Es gab so viele Argumente, dass beides wichtig ist. Selbst das Argument, dass aus Wasser quasi beides gewonnen werden kann, war dennoch immer wieder dem Argument untergegangen, dass ja, wo kriegt man aber die Energie dazu her? Ja, und deswegen ist es schwierig, es ist beides wichtig, wie man festgestellt hat, aber genau solche Probleme können von solchen kleinen Robotern gelöst werden, vor allem, wenn sie schneller sind und unsere können ausgestattet werden. Wir stehen mit mehreren Instituten in Verbindung, sowas wie Spektrometer, mit ganz vielen Sensorik und all sowas, was dann halt vor allem auch die Astronauten selber vor Ort auch nutzen können. Also die Rover sind so gebaut, dass die Astronauten ohne Latenz, also die Zeitverzögerung von der Erde zum Mond, sie direkt anwenden können. Und das war uns wichtig und damit sind wir sogar recht einzigartig, was wir gebaut haben.
Eine einzigartige Technologie, die die Firma Neurospace, gegründet von Irene Sarvanathan, tatsächlich repräsentiert. Wir werden abwarten. 2030 haben Sie jetzt als Ziffer genannt. Da müsste dann spätestens der Goldrausch auf dem Mond beginnen, weil Sie sagen, dann gibt es eine Mondstation. Der Goldrausch dieses Jahrhunderts geschieht auf dem Mond, war unser heutiger gefährlicher Gedanke, der genau wie viele andere gefährliche Gedanken in der ARD-Audiothek zu hören und abzurufen ist. Vielen Dank für heute. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
Dankeschön.